Das in dem Kontext von unseren Connect-Gruppen. So, das ist einfach, wie ich sage, wir sind eine Gemeinde mit Connect-Gruppen, ja, aus Connect-Gruppen. Und deswegen wird diese Workshops in Connect-Gruppen-Style auch, so dass das wirklich dann in diese sozusagen Trimester, dann wird dann die Ehepaare auch in Connect-Gruppen zusammengesteckt. Das wird dann eine feine Sache. Amen. Gut, dann ist heute für mich eine sportliche Geschichte. Jakobus Brief Teil 8. Weise leben in der Endzeit, weil ich kann diese Predigt eigentlich 3 Predigten. Und ich muss 3 Predigten in einem zusammenfassen. Es wird schon ein bisschen sportlich, aber deswegen dann schnallt euch an. Okay. Genau, weil man kann wirklich diese 3 Predigten letzten Endes zusammenfassen, wie wir in dieser Endzeit leben. Jesus kommt bald wieder, Amen. Das glauben wir. Und deswegen sagt Jakobus, wie sollen wir denn leben in dieser Endzeit? Man kann nicht einfach so vor sich hin leben. Und da gibt Apostel Jakobus klare Anweisungen, wie wir leben sollen. So, deswegen steigen wir dann gleich ein. Jakobus 4, 11 und 12. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? So, das ist dann mein erster Punkt. Hör auf, Gott zu spielen in dieser Endzeit. Okay? Hör auf, Gott zu spielen. Wer glaubst du, oder was glaubst du, wer du bist? Bist du Gott? Nein, bist du nicht. Weil, deswegen gesagt, indem du aufhörst, über anderen richtest, ja? Hör auf, das zu tun. Böses übereinander zu reden. Okay? Weil, in der Endzeit, Apostel Paulus sagt, in der Endzeit wird die Liebe was? Erkalten. Da hast du keine Liebe mehr. Keine Liebe zu Gott, keine Liebe für andere, keine Liebe für Familie, steht da. Und vor allem Liebe zur Welt oder Liebe zum Genuss, Liebe zum Vergnügen wird überhand nehmen. So, das leben wir jetzt schon in dieser Endzeit. Aber dann, Jakobus sagt, hey, hör auf, über anderen zu sagen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil bedeutet nicht auch, dass wir eine sozusagen schlampige Agape-Liebe hier betreiben, indem wir Bruder und Schwester tun, sie dürfen, also wir lassen sie alles tun, was sie wollen. Versteht, was ich meine? Nee, das können wir nicht. Das heißt, wenn ich einen Bruder oder eine Schwester sehe, der wirklich in Sünde lebe, greif hier Matthäus 18, ich muss meinen Bruder und meine Schwester konfrontieren. In Liebe. Ja? Und das ist nicht schlecht reden, wenn ich eine Person konfrontiere. Ich sage, du, ich habe gerade gesehen, dass du da und da gelogen hast. Das geht nicht, dass wir einfach hier Augen zudrücken und sagen, ja, Schwamm drüber. Nee, wir müssen die Wahrheit sagen. Deswegen dann auch nachher dann Vers 12 sagen, euer Ja ist ein Ja und euer Nein ist ein Nein. Indem wir reden, da versündigen wir am meisten. Und hier ist auch genau konfrontierend. Aber Jakobus verurteilt diesen Akt nämlich, jemanden runterzuputzen. Ja, richtig runterzumachen und abfällig absprechen, verleumden, diffamieren, klatschen, beschimpfen, so hinter jemandem Rücken zu reden, was du im Angesicht nicht sagen willst. Ja? Kennt ihr solche Sätze so? Ich möchte nicht kritisch sein, aber, kennt ihr das? Oder, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber, oder anderes Wort, ich mag den oder ich mag der, aber, ja? Dann wirfst du dann solche kleine Leckerbissen in Anführungszeichen. Nee, Leute, dann, sobald du das sagst, sag lieber, ja, haben wir ja letztes Mal so, wing, bevor du redest. Ja, ist es wahr? Ist es hilfreich? Ist es inspirierend? Ist es notwendig? Oder ist es gütig? So. Hört die Predigt von vor 2 Wochen, glaube ich. So. Und dann, Apostel Jakobus nennt 2 Gründe, warum wir das nicht tun sollen. Nämlich, wenn wir anderen verurteilen, stellen wir uns selbst über das Gesetz. Das ist der Gefahr hier. Ja. Du sagst, das Gesetz ist nicht gut. Du bist besser. Ja. Wir übertreten damit das Gesetz. Welches Gesetz meinen wir hier? Ja, das Wort Gesetz in der Bibel ist immer sehr verwirrend. Ne? Was ist das hier? Ist das 10 Gebote und so? Aber letzten Endes das Gesetz der Liebe. Liebe Gott und liebe dein... Hier übertreten wir das Gesetz. Und dann sagt er dann, du bist kein Täter mehr, sondern du bist Richter. Also den zweiten... Dann stellst du nicht nur über das Gesetz, sondern du stellst dich über Gott, der das Gesetzgeber ist, wenn du das tust. Was glaubst du, wer du bist? Hör auf, Gott zu spielen. Okay? Und dann, zweitens, hör auf, Gott zu spielen über dich selbst, indem du Gott außen vor lässt in deinem Leben. Da lesen wir Vers 13 bis Vers 17. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen und dort 1 Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt, dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in eure Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wenn du weißt, Gutes zu tun und tu es nicht, dem ist es Sünde. Was Jakobus hier anprangert, ist diese arrogante Unabhängigkeit von Gott. Darum geht's. Hier ist nicht, dass der Jakobus gegen Planung. Ja? Planen ist gut. Du sollst dein Leben hoffentlich planen. Auf Englisch sagt man ja, he who doesn't plan to fail. Oder he who failed to plan to fail. Diejenigen, die, versagt zu planen zu versagen. So, Jakobus ist nicht gegen Planen hier. Hier geht es darum, aber ihr merkt in dem Satz, ich mach dies, ich mach das, du bist so arrogant, dass du Gott nicht brauchst in deiner Planung. Du lässt Gott außen vor. Das ist hier das Problem. Dieser Spirit, dieser Geist, der arrogant ist, unabhängig von Gott. Ja, du betest nicht über den, wenn du heiraten sollst, welchen Beruf du nehmen sollst, in welche Schule oder welche. Ja, du machst das gar nicht. Du betest nicht für deine Kinder. Du betest nicht, wie du dein Geld ausgeben sollst. Alles in dem Sinne, du sagst, ich gehe in die Gemeinde, ich glaube an Gott, aber der Rest der Woche gehört mir. So, das ist die sogenannte praktische Atheismus, ja. Ja, total pragmatisch, ja. Gott, ja, aber der Rest, ich bin der King, ich bestimme mein Leben. Aber das ist ja genau das Wort Herr im Griechischen heißt ja Kurios, bedeutet eigentlich Bestimmer meines Lebens. Gott bestimmt mein Leben. Und hier lassen wir in der Planung Gott außen vor. Und deswegen ist es schade, ja, anstatt wirklich Gott zu fragen, Gott, was willst du? Wie vorhin gesagt, ja, tu was auch immer du willst, ja, in meinem Leben. Und das ist dann genau hier, was wir fragen sollen. Weißt du was? Gott gibt das Beste denen, die ihn die Wahl überlässt. Sag nochmal, Gott gibt denen das Beste, wenn du ihm die Wahl überlässt. Ist das Beste. Weil du weißt, das ist perfekt. Gott kennt dich durch und durch. Er weiß das Beste für dich. So, lass mich zusammenfassen. Vers 15, wir leben in der Abhängigkeit von Gott. Ja? Und danach trachten, seinen Willen zu tun. Plane dein Leben so, dass du Gottes Wille immer vor Augen hast. Das ist gesagt. Herr, was willst du? Was willst du für mein Leben? Ja? Und Kontrast Vers 13 und Vers 15. Vers 13 sagst du, ich will das. Aber Vers 15 sagte, hey, der Wille Gottes für mein Leben, wenn der Herr will. Ja? Der Herr will. Das ist das. Der Schlüsselwort hier. Der Herr will. Und dann, Vers 16, leb nicht in Stolz und in Plärerei. Ja? In dieser Unabhängigkeit von Gott. Ich bestimme mein Leben. Und dann Vers 17, diese Unterlassungssünde. Du weißt, das zu tun, aber du tust es nicht. Ist es Sünde? Was ist Sünde? Zielverfehlung, stimmt's? Du hast das verfehlt, was Gott eigentlich will. Wenn du weißt, das zu tun, und wenn im Kontext sehen, ich sag, dass du nicht über andere schlecht redest und dass du Gott nicht außen vor lässt, und wenn du weißt, aber du tust es nicht, dann hast du das Ziel verfehlt. Ja? Wenn du weißt, das ist das Richtige, so diese arrogante Unabhängigkeit von Gott, weil du geschaffen bist, um Gott zu kennen, um Gott zu genießen, um Gott zu dienen, um Gott nachzufolgen. Darum geht es. So, das ist hier der erste Punkt. Hör auf, Gott zu spielen. Und dann zweiter Punkt. Reichtum vergeht. Hier ist ein kleiner Switch in dem Ton von dem Ansage von Jakobus, weil hier redet Jakobus nicht an die Gläubigen, sondern an einen Ungläubigen, weil hier redet er nicht, weil nachher dann Vers 8, plötzlich redet er zu Brüdern. Aber hier der erste 7 Verse hat er nur so, nun also ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen, euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt euer Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt. Ihr habt getötet den Gerechten. Ihr widersteht euch nicht. So, ich möchte nicht lange in diesem Text verweilen, weil ich habe eine lange Serie über ein Leben voller Segen, unser Umgang mit Finanzen. Da möchte ich ein paar da sagen. Aber ich möchte nur, dass ihr eins versteht. Das Unsichtbare, das Ewige, ist wichtiger als das Temporäre oder das Zeitliche, stimmt's? So, deswegen einfach der Tenor hier, Reichtum vergeht, ja? Von Motten zerfressen, ist verrostet und vielleicht geklaut und so weiter und so fort. Reichtum, wenn das nicht in Gottes Wille verwaltet wird, ist kein Segen, ja? Weil diese reiche Leute, die Fixierung auf materiellen Dingen lässt ein elendes Quartett im Leben entstehen, nämlich sie horten ihr Reichtum und dann sie kriegen ihr Reichtum durch Betrug. Schon mal erlebt, oder? Dass Leute euch übers Ohr gehauen, weil einfach. Und dann, sie leben nur für sich in diesem Genuss, ja, dieser Hedonismus haben wir ja schon gesprochen, nur Vergnügen. Und dann, Mord. Natürlich, ich meine, schon mal immer gehört, dass Leute morden wegen Geld. Und das letzten Endes, die 4 Dinge, die passiert ist. Und interessant auch, wie Vergleich, ich sage, ihr habt euer Herzen gemessen an einem Schlachttag. Ihr kennt ja schon mal so ein Mastkalb, oder? Stell dir mal vor, ne? Alle anderen Kälber neidisch auf diese Mastkalb, weil der hat richtig üppiges Leben, grünes Gras, tolles, ja. Das ist ungerecht. Ich sag, ich verhungere hier, ne? Was so? Ich würde sagen, ihr dumme Kuh oder Kühe, beneidet nicht diese Maskerl. Weißt du warum? Wofür ist eine Bestimmung Maskerl? Zum Steak. Okay, beneidet die Reichen nicht. Sag aber, die sind dann zum Barbecue. Du nicht, preis dem Herrn. Deswegen gesagt, hey, ich habe Psalm 73, ne, gesagt, das Asaf, das ist ein Psalm, so, ich sag, wozu diene ich Gott und so und so und so, und so, bis ich dann kapiere im Haus des Herrn, dass wir ein unglückliches Leben und wir sind eigentlich glücklich. Und deswegen sagen, hey, gib nicht egoistisch aus, sondern teile es großzügig. Deswegen finde ich toll, dass wir als Gemeinde, wenn wir sammeln heute, wir wollen wirklich den Bedürftigen da segnen. Und Gott wird euch segnen. Amen. So, das ist dann kurz in diesem zweiten Punkt. Und ich möchte ein bisschen länger in diesen dritten Teil, nämlich geduldig leben, bis Christus wiederkommt. Das ist wirklich eine lange Passage von Vers 7 bis Vers 11. Hab nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt euer Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die Glückseligen, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Hier ist Apostel Jakobus redet von zwei Dingen. Christus kommt wieder und hab Geduld. Ja, Herr, gib mir Geduld, am besten sofort. Ne? Ja. So, wir müssen unser Leben leben im Hinblick auf Ankunft des Herrn. Weil wir glauben, dass Jesus wiederkommt. So, nochmal hier, das Wort Geduld von dieses Vers 7 bis Vers 10 ist anders als das Wort Geduld im Vers 11, wollen wir nachher dann ein bisschen anschauen, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist. Das Wort Geduld in diese drei Verse, Vers 7 bis Vers 10, das Wort heißt Makrotymeo. Makros ist groß, lang, und dann Tymeo, das ist wo das Wort Thermo kommt. Temper, ja, so hat Temperament. Das ist ja auf unser deutsches Wort langmütig. Ja, dein Gemüt ist so lang, ja, der Herr ist langmütig, langsam zum Zorn. Und das ist genau hier, was das bedeutet, langmütig. Also, es bedeutet eigentlich die Qualität der Selbstbeherrschung angesichts von Provokationen. Das Ertragen von Beleidigung und Verletzung ohne Vergeltung. Das ist schwer. Also ich weiß es nicht. Also ich habe ja auch das erlebt. Also du willst am liebsten zurückschlagen, am besten heimzahlen. Aber das ist genau die Qualität, die Gott eigentlich bewirken möchte. Ein Gelehrter, Jerry Bridges, sagt Folgendes: Das Aspekt der Geduld ist die Fähigkeit, lange Zeit unter der Misshandlung anderer zu leiden, ohne nachtragen oder verbittert zu werden. Er sagt, Heiland, hilf mir. Da bin ich nicht, muss ich ehrlich sagen, das bin ich weit entfernt. Aber genau hier möchte Apostel Jakobus uns lernen, dass wir das tun. Wie lange? Bis Ankunft des Herrn. Ich brauche noch mehr Gnade. Bis der Herr kommt. Alles ertragen, alles hier. Und als Ermutigung gibt Apostel Jakobus drei Beispiele, wovon wir lernen sollen. Nämlich, der erste ist das Beispiel von Bauern, von einem Bauer. Und dann der zweite ist das Beispiel von dem Prophet oder von den Propheten, Plural. Und dann drittens das Beispiel des Mannes Hiob. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen einzeln anschauen, okay? Landwirt oder Bauer als Vorbild fürs Geduld. So, wenn du ungeduldig bist, spiele nicht in Landwirtschaft, ja, in Game Landwirtschaft. Warum? Weil Landwirte brauchen Geduld. Es ist harte Arbeit, es braucht Zeit und Geduld und Glauben. Ja. Aber warum können sie warten und geduldig sein? Warum? Ja, weil die Frucht kostbar ist. Die Frucht, die er da bewirken möchte, ist so kostbar, deswegen warten sie auf diese Frucht, auf die Ernte. Und Ernte ist ein Prozess, stimmt's? Kann nicht jetzt eine Saat aussehen, dann morgen ist sofort das. Es dauert. Ist ein Prozess, ist von ein Beginn und ein Ziel. Und so ist dann hier redet von Frühregen, Spätregen. Frühregen ist ja meistens um Oktober rum. Und dann haben sie schon alles geplant, dann gesät und so weiter. Und dann Spätregen so gegen April und Mai, so dass im Sommer geerntet wird. So ist es ein Prozess. Und Gott möchte auch ein Ernte in unserem Leben haben. Stimmt? Gott erwartet Ernte in deinem Leben und in meinem Leben. Und er hat auch ein Saat gesät. Sein Wort in deinem Leben, seine Liebe in uns. Und da beginnt hier dann der Prozess. Und da ist dann die Geduld, was Gott in uns bewirken möchte. Den Boden, den Samen, alles bereitet Gott in deinem Leben. Alle Umstände deines Lebens ist so vorbereitet von Gott, dass Gott dann die Frucht bekommt, die Ernte bekommt. Deswegen sage ich, hey, Ernte ist wichtig. Und dann gesagt, stärke euer Herzen, festige es. Ja? Aufbringen von Mut, das ist nicht für Leute, die schwaches Herzen haben, schwache Nerven, sondern wirklich hier dranbleiben und eine Stärkung, ein festes Herz, Glaube festmachen, bis der Herr kommt. Und dann dieser Begriff, der Richter steht vor der Tür. Weil wir werden alles abrechnen mit ihm. Aber es geht nicht um Strafe. Bitte versteht mich nicht falsch. Ne? Wir werden vor Richterstuhl Christi stehen, aber es geht nicht um Haue. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wir sind seine Kinder, wir sind gerettet. Aber es geht um deine und meine Belohnung. Wird der Herr dich belohnen für dein hartes Arbeit auf dieser Erde? Sehen's? Ihr kennt doch die Geschichte, 1. Korinther Kapitel 3. Mit was baust du dein Glaubensleben? Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu oder Stroh? Und alles wird durch was? Feuer getestet. Holz, Heu und Stroh, puff! Weg ist es. Das war's, Leute, das war's. Und dann, du bist zwar gerettet, aber wie durchs Feuer. Was heißt das? Du hast nichts dabei, du hast nur das, was du anhast. Eine 1 Million Euro Stroh, das ist schon gewaltig. Aber 1 Million Euro Gold? Nicht viel. Aber bleibt. Das ist die Frage. Es geht nur um Belohnung. Okay? Das ist, wird der Herr am Ende uns belohnen, wenn wir vor ihm stehen? Oder wie durchs Feuer gerettet, aber dann bist du mit dem, was du anhast. Du hast nicht mitgebracht. Weil ich frage immer, warum? Warum? Nur kurz Exkursion, okay? In Offenbarung steht gesagt, dass wenn wir vor dem Herrn stehen, er wird alle Tränen von unseren Augen wischen. Aber warum müssen wir weinen? wenn wir vor ihm stehen. Habe ich schon mal darüber nachgedacht? Warum wird der Herr Tränen von uns wischen, wenn wir vor ihm stehen? Könnte es sein, alles, was wir verpasst haben, was möglich wäre, ich sage, das ist, was eigentlich ich für dich geplant habe. Guck mal, das und das und das und das und das. Aber wir leben unser Leben so arrogant ohne Gott und dann stehen wir da und sagen, puh, ich sag, was ist denn, bin ich blöd? Verpasst alles, was Gott geplant hat und dann steht er und da glaube ich, Tränen. Was hätte möglich sein können, wie wir vor Gott leben können, mit allem, was er uns anvertraut hat. Und dann stehen wir da. Und der Herr muss alle unsere Tränen abwischen. Und da steht, Mann, es lohnt sich doch wirklich, alles auf diese eine Karte zu setzen, sage ich immer wieder. All in, wie beim Poker. All in, alles, alles. Weil du weißt, am Ende zahlt sich aus, wenn du vor Gott lebst, seinen Willen für dein Leben und dann hier geduldig, hart arbeiten, weil du weißt, die Frucht ist kostbar. Nächster Punkt. Also, was lernen wir nochmal, Kinder? Wir müssen weiterarbeiten, auf die kostbare Ernte warten. Eine Ernte ist nicht nur so, sondern Ernte, eine Großernte. Dann die Propheten. Propheten sind so besondere Menschen, weil sie leben in den Willen Gottes. Sie sind Werkzeuge Gottes. Sie sagen Menschen über Gottes Gericht und so und rufen Menschen zurück. Und dann erlernen sie ordentliche Druck und Haue und Ärger von Menschen. Stimmt's? So, Landwirte arbeiten und Propheten bezeugen. Was heißt das jetzt für uns in dieser Endzeit, wie wir leben sollen? Nämlich, bis der Herr wiederkommt, wir arbeiten hart und wir bezeugen von dem, was wir von Gott wissen. Das ist unsere Berufung. So, welche Ermutigung können wir von diesen Propheten dann lernen? Von diesem Beispiel von den Propheten. Nochmal, sie taten den Willen Gottes. Und haben drunter gelitten. Weißt du, dass du, obwohl du inmitten des Willens Gottes bist, du kannst trotzdem in Schwierigkeiten geraten. Das ist genau was wir ungern tun würden, ja? Weißt du was? Hey, Gott hat nie versprochen, dass unser Leben wirklich in Rosen gebettet und alles wirklich glatt laufen wird. Nein, das hat er nicht gesagt. Ja? Erinnert ihr euch, als Jesus sagte zu den Jüngern, steig in Boot, geht auf die andere Seite, ich gehe oben zum Berg und ich gehe beten. So, sie taten den Willen Gottes. Stimmt's? Sie sind voll im Willen Gottes. Und sie rudern und rudern. Was begegnet ihnen? Ein Sturm. Sehr oft denken wir, wenn wir plötzlich in Schwierigkeiten geraten sind in unserem Leben, denken wir, oh, irgendwas muss ich falsch machen. Aha. Oder? Ich bin dann nicht im Willen Gottes, weil jetzt plötzlich Sturm kommt, alles ist gegen mich und dies und das. Ich möchte nochmal diese Falschdenken, inklusive ich. Weil als Louis geboren wurde, dachten wir auch. Wir sagen, irgendwas ist hier komisch. Warum? Wir wollen nur den Willen Gottes. Wir sind da kurz vor Umzug. Genau das hier, weil plötzlich diese Lüge des Feindes, obwohl du im Willen Gottes bist, du tust den Willen Gottes, du gehorchst das, was der Herr dir sagt. Dir begegnet trotzdem ein Sturm. Dir begegnet trotzdem eine Schwierigkeit. Und das ist völlig normal. Sagt Apostel Jakobus hier. Durch dieses Bild von Propheten. Du wirst leiden. Und deswegen dann genau diese Lektion, geduldig zu sein und warten. Weiterhin Zeugnis ablegen. auch wenn ich drunter leide. Das ist hart. Das ist hart. Weil das ist genau, was wir haben gesagt. Was sind wir dann nicht anders als die Welt? Aber genau das ist das, was Gott uns lehren möchte, gesagt, dass wir trotzdem den Willen Gottes tun in unserem Leben. Und wenn wir dabei Schwierigkeiten bekommen, dass wir geduldig sind. Weil wir wissen, wie das Ende ist. Und jetzt deswegen kommt dann die dritte Lektion. Ich kenne alle von Hiob, ne? Hiob ist natürlich nochmal ein anderes Beispiel. Und das Ende von, wie gesagt, dass der Herr volles Mitgefühl und barmherzig ist. Das ist ja das Wort, was wir wirklich unbedingt, der Herr ist barmherzig, der Herr ist voller Mitgefühl. Das muss man lernen. So, jetzt wollen wir die zwei Unterschiede zwischen dieser Vers 7 bis Vers 10, das Wort Geduld, makrotymeo, also langmütig. Aber Vers 11 ist das Wort, was ihr schon kennt, nämlich von Apostel Jakobus Kapitel 1, nämlich ausharren, das Wort was? Hypomone. Geduld. Hypo, drunter, Mone, bleiben. Drunter bleiben. Also, hier ist dann genau das andere Wort, bedeutet Beharrlichkeit in den Umständen, drunter bleiben. So, deswegen, Gott möchte diese beide von Geduld in uns bewirken. Das eine ist Geduld gegenüber Menschen, Vers 7 bis Vers 10, und Vers 11 ist Geduld mit Umständen. Dass wir nicht rebellieren, dass wir sagen, okay, ich bleibe da drunter, auch wenn das hart ist. Ja? Einige von uns, du bist in einer Situation, am liebsten würdest du weglaufen. Ja? Ich habe die Schnauze voll, I quit, ich höre auf, jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Aber Gott sagt, bleib da drunter, bleib das Durchhaltevermögen. Gott möchte ein Durchhaltevermögen in dir entwickeln. Ich sage, okay, ich bleib drunter. Ich weiß, das Ausharren habt ihr nötig, weil am Ende werdet ihr den Segen empfangen. So viele denken, das Thema von Buch Hiob ist das Leiden. Ja, auch, aber ich würde mal sagen, der Grundtenor ist eigentlich nicht das, sondern das Thema ist eigentlich in dem Gespräch zwischen Teufel und Gott. Das ist für mich eigentlich das Hauptthema. Teufel klagt Gott an. Du bist nicht würdig, Gott. Du bist nicht würdig, angebetet zu werden. Das ist doch die Anklage vom Teufel, stimmt's? Warum? Weil klar lieben sie dich, weil du sie segnest. Ja? Wenn Jürgen so voll Segen Gottes, ja, natürlich geht er in die Gemeinde, natürlich liest er seine Bibel und so weiter und so fort. Und uns alle. So klagt der Verkläger der Brüder immer noch bis heute uns vor Gott. Ist genau hier eigentlich, oder? Das ist doch, was der Teufel Gott anklagt. Nimm deine Hände weg von ihm, deine schützende Hand. Er wird dich direkt vors Gesicht verfluchen. Und Gott sagt was? Okay, lass uns mal jetzt auf die Probe stellen. Und ihr kennt die Geschichte, Hiob verlor alles, inklusive seine Gesundheit. Es war wirklich hart, an einem Tag. Ja. Und alles, was Hiob noch hatte, war seine, in Anführungsstrichen, liebende, ermutigende und unterstützende Frau. Ja? Verfluche Gott und stirb! Oh, du meine Güte, so eine Ermutigung von deiner Frau, ne? Wenn du das hörst. Aber Hiob sagt was? Blessed be the name of the Lord. Ja? Kennt ihr das Lied, oder? Jesus, dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob, ja. You give and take away. Du nimmst und, ja. Und in allem hat Hiob nicht gesündigt. Genau dieses Wissen, dass Gott immer noch alles in Kontrolle hat. Auch dein und mein Leben. Ja. Jeder Umstand, jede Situation, er hat das voll in Kontrolle. Der Teufel kann nicht etwas tun ohne Gottes Erlaubnis. Ja, die Bibel sagt, du bist ja Gottes Augapfel. Bevor er dich anfasst, muss er Gott erstmal anfassen. Ich liebe diese Bibelstelle. Unser Leben ist verborgen mit Christus, wo? In Gott, ne? Als ich in Russland war, ich kenne ja diese kleine Puppe, Matroschka, der immer in allem. So, ich bin der Kleinste und Gott ist der Größte und ich bin in Christus. Gott nimmt mich und stellt mich in Christus und Christus ist in Gott. Wenn der Teufel an mich ran will, rate mal, wen er zuerst anfassen muss. Der kriegt dich nicht. Keine Angst. Er muss erstmal Gott hinkriegen. So ist das eigentlich hier. Deswegen sagen, hey, warten und Gott vertrauen, dass er barmherzig und voller Gnade ist. Und das ist er. So, was lernen wir aus diesen drei Beispielen? Erstens, wir müssen weiterarbeiten und auf die kostbare Ernte warten. Zweitens, von den Propheten, dass wir weiterhin Zeugnis ablegen, dass unser Gott Gott ist. Ja, die Nachricht von Jesus Christus weitergeben. Jesus kommt bald wieder. Und dann drittens, wir müssen weiterhin warten und Gott vertrauen, dass er barmherzig und voller Gnade ist in deinem Leben. So, was sagt der Heilige Geist zu dir heute Abend oder morgen durch diese Botschaft? Leben in der Endzeit. Wir brauchen Gnade, um wirklich in dieser Endzeit leben zu können. Mit Weisheit, voller Liebe und voller Geduld. Lass uns nochmal zur Ruhe kommen. Lass der Heilige Geist zu dir um irgendeinen Punkt, was er zu dir gesprochen hat, jetzt einfach. Weil wir alle brauchen Geduld von Gott. Das ist das, was wir nicht haben. Wir sind nicht wie er. Aber Gott hat uns sein Wesen in uns hineingelegt, sodass er das bewirken kann. Und Vater, das bete ich, dass du jetzt diese Ernte in uns auffahren willst, Herr. Ich bete, dass das wirklich jetzt wachsen, auch diese Geduld in uns wachsen. Wir wollen wirklich aufhören, Gott zu spielen, indem wir übereinander schlecht reden und andere verurteilen. Wir wollen nicht unser Leben so planen, wo du außen vor gelassen wirst, sondern dass du dann dein perfekter Wille in unserem Leben geschieht. Herr, wir wollen nicht auf Reichtum vertrauen, sondern auf dich. Und lehre uns, geduldig zu leben in dieser Endzeit. Lehre uns diese drei Beispiele von Bauern, ja, der wirklich hart arbeiten und geduldig warten, bis die Ernte kommt. So beten wir, Vater, dass du auch das bewirkst in unserem Leben, sodass die Ernte, die du erwartest in unserem Leben, dass wir das hervorbringen, dass du die Ernte genießen kannst. Lehre uns auch diese Geduld von den Propheten her, dass wir weiter bezeugen, auch wenn keiner sich umkehrt. Sie haben deine Botschaft verkündigt und verkündigt und verkündigt. Sie haben Anfeindungen erlebt und das Volk Israel kehrt nicht um. So beten wir, Vater, dass du uns lehrst, weiter zu bezeugen, Menschen um uns herum sollen die Botschaft von Jesus Christus hören, weil du kommst, weil du wiederkommst. und lehre uns auch wie Hiob, dass wir in unserer Situation richtig drunter bleiben, Herr, geduldig ausharren, wissen, dass am Ende du alles in Kontrolle hast, dass du voller Barmherzigkeit bist, dass du volles innige Mitgefühl, Herr, du leidest mit uns. Und so beten wir, Vater, lehre uns, in dieser Endzeit zu leben. Und möchte wirklich meine Brüder und Schwestern hier segnen, in Jesu Namen. Halleluja. Oh, ja, was soll das?